Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Damschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und auch dieses Mal habe ich meine Einladungskarte unter einer Tür durchgeschoben und dieses Mal wartete auf der anderen Seite der Tür Lars Rühmann. So, Lars Rühmann, eine Person, die ich quasi zum Teil meines Alltags gemacht habe beziehungsweise machen musste, aber ich bereue es gar nicht, weil Lars indirekt und direkt sehr viel mit mir zusammenarbeitet. Denn Lars Rühmann ist Experte für Tonspuren und was man mit ihnen machen kann. Er sorgt dafür, dass Podcasts wie The Pod auf ein Bier oder eben Stay Forever und viele weitere so gut klingen, wie sie nun mal klingen. Er geht nochmal richtig schön mit dem Pinsel über die MP3s und was weiß ich Dateien durch, die ihm zugeschickt werden. Er macht aber noch viel mehr. Mittlerweile sogar mit einem angestellten Menschen arbeitet er in der Formatentwicklung. Er betreut die Entstehung von Hörbüchern und die Produktion derselben. Er macht eine ganze Menge rund um den Audiobereich und hat auch für die Zukunft einige spannende Pläne. Aber bevor wir überhaupt zu der Zukunft kamen, haben wir auch viel über die Gegenwart gesprochen und auch die Vergangenheit, weil ich wusste bisher nur, dass Lars seinen Job ganz fantastisch macht, aber was er sonst eigentlich für ein Mensch ist, woher er kommt, wohin er geht und wo er gerade steht, all das wusste ich noch nicht. Und deswegen habe ich ihn jetzt endlich mal eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie er eigentlich aufgewachsen ist und wo, wie er seinen Weg zu seinem jetzigen Job gefunden hat, stellt sie nämlich heraus. Es war kein direkter Weg, wie so selten eigentlich. Nee, Quatsch, wie so oft eigentlich. In unser fast aller Leben war der Weg durch sein Leben bisher auch kein besonders geradliniger, was das Gespräch umso spannender gemacht hat. Und dann sprechen wir natürlich auch über seinen Arbeitsalltag. Wie geht das eigentlich, Tonspuren hübsch klingen zu lassen, Tonspuren schön zu machen? Und wie schwer wäre ich zum Beispiel als Auftraggeber? Auch das sind Fragen, die ich ihm stelle und worauf er sehr ehrliche, aber auch sehr freundliche Antworten findet. Und damit würde ich eigentlich sagen, habe ich dieses Gespräch hoffentlich zur Gänze umrissen. Ich möchte bei der Gelegenheit noch ein Dankeschön loswerden, einmal an Lars, dass er in seinem vielbeschäftigten Kalender so viel Platz für mich eingeräumt hat, und zum anderen meinem neuen Schreibtischstuhl. In der letzten Folge habe ich es bereits erzählt, er ist mittlerweile gut erprobt, er funktioniert hervorragend im Sinne von, ich kann auf ihm sitzen und man hört es nicht. Toll! Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Lars Rühmann und mir, das wir aufgenommen haben, während wir beide also fantastischer Hochstimmung waren. Das war ein irritiertes, ich bin mir nicht sicher, ob das
doch. Ich habe mir auch ein paar Folgen angehört. Ich habe mir das schon gedacht, dass das so laufen wird.
Ist dir eine, ich frage jetzt einfach mal, ist dir eine im Gedächtnis geblieben, wo du sagst, okay, mit der werde ich heute Nacht einschlafen und nochmal dran denken? Oder war alles Fast Food für dich? Sei ehrlich, ich vertrag's heute.
Was verstehst du denn unter Fast Food?
Fast Food in dem Kontext würde ich sagen, reingehört, durchgehört und in dem Moment, als letzte Sekunde sie abgespielt hat, auch schon wieder vergessen.
Ach du, nee, vergessen habe ich da, glaube ich, also wenn ich eine vergessen habe, könnte ich mich ja jetzt nicht mehr dran erinnern, ne?
Das ist vollkommen recht, ehrlich gesagt.
Du, ich habe die mit Ralf Adam gehört zum Beispiel, ich habe die mit Gunnar Lott gehört, ich habe auch die mit deinem ehemaligen Kollegen gehört, mit dem, jetzt komme ich nicht mehr auf seinen Namen. Das ist der, das ist das, was ich ein bisschen vergessen habe anscheinend.
Da haben wir das Fast Food.
Aber sie ist mir inhaltlich sehr im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Genau, das war nämlich Leo Schmidt. Ich entschuldige mich hiermit bei Leo Schmidt, aber nur weil ich deinen Namen nicht mehr auf dem Schirm hatte. Deine Geschichte habe ich mir sehr, sehr gemerkt.
Das war wirklich, also eine der Folgen, bei der wirklich in der Rückschau dieser Weg durch das Leben des Gastes mit am deutlichsten nachzuhören war. Aber das ergab sich auch aus der Geschichte, wie er in die Welt des Journalismus reingekommen ist, wie er sich dort versucht hat, zurechtzufinden und wieder rausgegangen ist. Das war auch eine Folge. Danach, als dann wir uns wieder getrennt haben, quasi audiotechnisch, saß ich auch wirklich in meinem damals noch knarrenden Schreibtischstuhl und dachte mir, boah, das war eine Reise jetzt.
Genau, wie gesagt, ich habe nur den Namen vergessen, aber nicht die Geschichte, das hat mich doch schon ziemlich beeindruckt.
Ja. Aber sag mal, wenn dir eines, vielleicht ist dir auch eines aufgefallen beim Hören dieser Folgen, und zwar, der Ton war meistens auf meiner Seite ziemlich okay bis gut. Und jetzt kann ich dir endlich mal on the record quasi danken. Du bist da hauptverantwortlich für, dass das so ist, wie es ist, weil das wissen die Leute ja da draußen vielleicht gar nicht so genau, aber du bist ja auch der Schnittmeister quasi von The Pot und für die mache ich ja sehr viel und habe von dir im Laufe der letzten Jahre immer wieder Feedback bekommen, wenn mal wieder irgendein Knopf nicht richtig gedrückt war oder irgendwelche Einstellungen nicht richtig waren, was vor allem zu Beginn häufiger der Fall war, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Und deswegen möchte ich dir mal danken, dass du mit einem Langmut und mit einer Geduld mir da Feedback hast zukommen lassen. Du bist quasi indirekt auch ein Baustein für diesen Podcast hier.
Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, wirklich.
Ja, ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ich stress dich sehr. Wenn eine Nachricht von mir kommt, das hattest du mir, glaube ich, mal zurückgemeldet, dass du meintest so, oh, immer wenn ich das von dir aufploppen sehe, dann habe ich schon wieder Angst, dass irgendwas ist.
Ja. Ja, das stimmt wirklich. Aber es ist auch so, weil ich hatte da auch, also ich habe ja bis heute dann nur sehr wenig Ahnung, aber halt Erfahrungswerte. Aber ich erinnere mich, es gab auch eine Zeit, da hatte ich noch ein altes, Achtung, ich sag das richtige Wort, ein altes Interface. Und das kam nicht so richtig klar mit meinen Mikroeinstellungen. Und ich weiß noch genau, wenn ich zu laut gelacht habe damals, dann ist das Interface ist ausgegangen und das Ding musste neu gestartet werden. Das war quasi, es hatte so viel, ich sage jetzt einmal mal ein weiteres Fremdwort, Gain, dass die Box damit nicht klar kam, das vermute ich einfach mal, weil alles rot war und ich dachte ja eine Zeit lang, das ist halt einmal so, also ich darf einfach nicht so laut lachen, da wird schon alles richtig sein, aber es stellt sich heraus, nein, so ist es nicht.
Ja, ich, das habe ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es dich noch gar nicht so lange gibt als Podcaster, als du angefangen hast bei The Pod. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen auf dem Schirm, du wärst eigentlich schon ein ziemlich alter Hase und total lange dabei.
Ach Gott.
Und deswegen
dann war
bin
das
ich
ja
da,
noch schlimmer.
Nee, ich bin da mit einem ganz anderen, wie soll ich sagen, mit einem ganz anderen Gefühl reingegangen in diese Gespräche, von wegen, ich kann jetzt auch mal ein bisschen klare Ansagen machen, ohne dich jetzt hier gleich zu verschrecken, weil du bist ja Feedback schon gewohnt in der Richtung, weißt du? Und da hatte ich dann im Nachhinein ein sehr großes, schlechtes Gewissen.
Ich war todtraurig, als das erste Mal zurückkam, dass das technisch nicht einwandfrei ist, dachte ich mir, um Gottes Willen.
Ja, aber wir machen da ja auch immer noch viel dran, ne? Also,
ja, da, alles gut. Da kommen wir übrigens auch noch dazu. Da kommen wir auch noch dazu, weil das ist ja hochspannend, dein Job und alles, was du drumherum machst. Deswegen freue ich mich auch, dass du dir da heute Zeit für mich genommen hast. Vorher aber mal was ganz Grundlegendes. Wie hast du überhaupt gelernt, mit all dieser Technik so gut umzugehen? Ich habe schon versucht, gerade zu skizzieren. Bei mir war das alles Learning by Lars Feedback quasi, was übrigens ein starker Künstlername ist, Lars Feedback. Wie war es denn bei dir? Warum weißt du jetzt so viel, wie du jetzt weißt? Wo kommt das alles her?
Also ich habe ganz klassisch eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht. An einer dieser vielen, vielen Privatschulen, die es in diesem Bereich gibt in Deutschland, nämlich namentlich an der Deutschen Pop. Und genau, da habe ich es her. Bin also quasi schulischen Weg gegangen.
So, jetzt wird's aber auch schon spannend, weil das ist ja nur die halbe Geschichte. Ich habe gelesen, davor hast du was anderes gemacht, akademisch quasi, und zwar hast du studiert soziale Arbeit. Das ist richtig, oder?
Mhm, das ist richtig, genau.
Jetzt habe ich mich gefragt, rückblickend, ich habe auch entdeckt die Information, dass du schon als Kind Klavier gespielt hast, also eine musikalische, ich sage mal, Frühausbildung hast, im weitesten oder auch im engsten Sinne, weiß ich nicht. Jedenfalls Musik und Ton und Technik und all das spielte eine Rolle in deinem Leben. Und was ich mich gefragt habe, ist das nicht eigentlich der Grundstein, der führt zu einer Musikhochschule, zu so einem klassischen Musikstudium, aber bei dir ja nicht. Und ich frage mich, warum nicht?
Also ich habe tatsächlich angefangen mit 6 Jahren, habe ich, naja, was heißt aktiv angefangen? Ich wurde geschoben in den Musikunterricht und in den Klavierunterricht, wie das halt so ist, wenn man ein Kind ist. Und ich hatte aber dann einen ganz furchtbaren Lehrer erwischt, der so ein bisschen auf seiner eigenen Krise saß. Und ich erinnere mich noch ganz ganz bildhaft so an so ein paar Sachen. Ich habe, keine Ahnung, die Mondscheinsonate gespielt und neben mir haute der Kerl aufs Klavier und schrie mich an mit mehr Gefühl. Und das hatte mich halt ein bisschen abgeschreckt, so in diese Richtung weiterzugehen.
Ach, du liebe Zeit.
Hab mich dann aber tatsächlich, ich glaube, ich war 11 Jahre lang im Klavierunterricht. Ich habe davon vielleicht 6 Jahre jetzt effektiv genutzt. Und den Rest habe ich mich einfach nur nicht getraut, Bescheid zu sagen, dass ich das nicht mehr möchte. Und das hätte auch anders kommen können. Also ich hätte auch noch mich da zum Klavierstudium reinprügeln lassen können. Habe ich mich dann aber dagegen entschieden, ganz klar, weil ich das so ein bisschen als Bild hatte von der professionellen Musikwelt. Ich werde angeschrien und es sollte sich später herausstellen, jetzt wo ich auch mit einer professionellen Musikerin zusammenlebe, das ist auch gar nicht mal so weit weg von der Realität. Und deswegen bin ich
wirklich
da in eine andere Richtung gegangen zu sein. Denn was ich so gehört habe aus dem Musikstudium und dann eben auch später aus der Musikerwelt, wenn man so diesen Hochschulweg einschlägt, dann ist man da wirklich sein ganzes Leben lang mit sehr, 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 sehr harter Kritik umgeben, die auch teilweise sehr unprofessionell läuft. Und das ist, glaube ich, was, das hätte ich in diesem Alter nicht ertragen. Tatsächlich. Also ich bin sehr froh, mich anders entschieden zu haben.
Aber ich muss sagen, Respekt, dass du so lange in diesen Lehrbedingungen ausgehalten hast. Also das, kannst du dir rückwirkend erklären, wie du das gemacht hast? Weil wenn das Klima, sage ich mal, all die Zeit immer so war wie in dem Mondscheinsonate Moment, also das bleibt doch auch nicht spurenlos sowas.
Ja, das hat unter anderem die Spur hinterlassen, dass ich jetzt halt auf dem Klavier spielen kann und das auch nicht mehr so wirklich toll finde. Ne? Also ich kann mich immer dann kreativ ganz gut irgendwo ausleben, wenn ich mal mich an ein Instrument setze, das ich eben noch nicht so gut beherrsche. Aber das Klavier ist echt tot für mich, tatsächlich. Also das ist wirklich tot.
Mein Gott, das ist doch eigentlich auch sehr schade. Oder gerade wenn man so früh mit so einem Instrument angefangen hat und das dann so verbrannt wird von einer Person. Oder hast du damit für dich abgeschlossen und gesagt, okay, alles klar, Ding der Vergangenheit, das ist jetzt einfach so.
Das ist jetzt eigentlich einfach so. Ja. Also ja, was soll ich da großartig noch dran tun? Also ich könnte jetzt auch härter daran arbeiten, oder was heißt härter? Das ist halt so eine schwieriges Wording in diesem Zusammenhang. Mhm. Ich könnte auch stärker daran arbeiten, das so ein bisschen als Konditionierung zu überwinden. Aber da ich mich im Moment sowieso nicht so viel am Klavier bewege, ist das auch überhaupt kein Thema für mich. Genau.
Ich habe außerdem gelesen, dass du aufgewachsen bist in Goslar. Und weißt du, was lustig ist? Goslar klingt, ich dachte immer, ich habe diese Stadt aus welchem Grund auch immer im Laufe meines Lebens immer mal wieder gehört. Und ich dachte wirklich, Goslar, das liegt ganz weit im Osten Deutschlands. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. Es ist, glaube ich, der Klang dieses Namens, dass ich immer annahm, das liegt im Osten Deutschlands. Und dann habe ich vor der Aufnahme nochmal genau nachgesehen und gesehen, Moment mal, das ist Norddeutschland. Das hat gar nichts mit Ostdeutschland zu tun. Das liegt südlich von Hamburg, westlich von Berlin. Wie war es, in Goslar aufzuwachsen? Ich weiß nichts darüber. Ich weiß absolut nichts darüber.
Also Goslar ist eine alte Hansestadt. Und insofern halt mittelalterlich historisch sehr geprägt. Ist eine schöne kleine Stadt. Als Tourist wesentlich schöner als jemand, der da lebt. Wobei ich mittlerweile jetzt mit einigem Abstand auch schon wieder den touristischen Blick auf die Stadt habe und das auch mittlerweile wieder ein bisschen schöner finde. Ja, aber das sind, ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das mit allen Landkreisen drumherum zusammen? Ich glaube, da sind wir auf 60.000 Einwohner oder so gekommen. Es gibt eine Kaiserpfalz aus der Kaiserzeit, es gibt ein altes Silberbergwerk, es gibt ganz viel Fachwerk. Wenn man durchläuft, ist es schön.
Und wo sitzt du jetzt heute? Ich muss gestehen, das weiß ich gar nicht.
Ich bin in Berlin, jetzt seit 8 Jahren, glaube ich.
Das ist Jahre? Ja, so lustig, weil auch in Berlin haben wir uns ja zum ersten Mal auch persönlich kennengelernt, weißt du das noch? Und ausgerechnet bei der Live-Show von The Pot.
Ja, genau. Auch das einzige Mal in meinem Leben, dass ich bisher André und Jochen live gesehen habe.
Oh, das ist ja so lustig.
Und dich und Christoph Petersen und genau. Irgendwer war noch dabei, aber ich habe es nicht mehr vor Augen.
Das war ein ganz toller Abend. Da haben die ja wirklich einen Live-Abend gemacht. Eine super Stimmung war da. Das war in der Kulturbrauerei war das, glaube ich, ne?
Genau.
In Berlin. Eine super Stimmung und für meine Laienohren auch eine tolle Technik, die da eingesetzt wurde. Was mich direkt zu dir bringt und meiner Frage, konntest du das genießen oder hast du immer mit so einem Öhrchen mitgehört und gedacht so, oh Leute, da
muss man... Ich konnte es total genießen. Nee, alles
ja,
gut.
Kann man da abschalten bei so einem Job?
Ja, na klar. Wenn der Ton einigermaßen okay ist, dann kann man da abschalten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Das ist ja auch alles keine Raketenwissenschaft. Von daher, wenn es okay ist, dann ja.
Für mich aber schon, ich finde das immer ein wahres Wunderwerk, was da immer nochmal aus diesen Tonspuren rausgeholt wird. Also wenn ich hier mit meinem Audioprogramm arbeite, ich bemühe mich auch darum, dann immer noch hier und da ein bisschen zu justieren. Aber ich arbeite jetzt mittlerweile, also ich habe angefangen zu arbeiten mit diesem Adobe Audition, glaube ich, heißt es, ne? Und das ist ja ein Programm mit Millionen Funktionen und nur 5 davon brauche ich eigentlich für meine Zwecke. Und da war ich sehr überfordert und da habe ich mir jetzt zugelegt vor langer Zeit auch schon Hindenburg, ein Programm, das kennst du vielleicht auch. Vielleicht ist es dir ein Begriff?
Ja, ein Begriff ist es mir, aber gearbeitet habe ich damit noch nie tatsächlich.
Das ist so ein Radiojournalisten-Ding vor allem. Es hat so die wesentlichen Funktionen, die man braucht, um eine Audioreportage zu machen. Man kann halt viel mit so Soundbetten spielen und alles hat so eine Drag-and-Drop-Funktion. Ist relativ einfach zu bedienen. Und das funktioniert sehr gut für mich. Aber dann denke ich mir, die Programme, die du benutzt, das müssen ja umfangreiche Kolosse sein und dementsprechend komplex auch zu bedienen. Oder stelle ich mir das komplett falsch vor?
Das liegt halt von Arbeitsbereich zu Arbeitsbereich unterschiedlich, ne? Also es gibt so 2 große Platzhirsche an Programmen. Das sind Nuendo und Pro Tools, vor allen Dingen aber Pro Tools von Avid. Und das ist eben auch Studiostandard, mit diesen Programmen zu arbeiten. Das heißt, da macht es am meisten Sinn, sich als Tontechniker mit einzuarbeiten, einfach weil so ziemlich jedes Studio, mit dem ich auch arbeite, die benutzen eben auch eins von beiden Programmen. Genau. Und die sind dann eben auch ja, wie soll ich sagen? Je nach Arbeitsbereich musst du da auch eben nur einen bestimmten Teilbereich von den Funktionen nutzen, ne? Ob das jetzt halt Synchronaufnahmen sind oder ob das jetzt Hörbücher sind oder Podcastaufnahmen. Man hat da quasi für jeden Bereich so seinen Workflow einstudiert, den man da benutzt und genau, so läuft es dann. Also ich brauche auch nur einen Bruchteil von den Funktionen, die mir das Programm bietet, wenn ich denn überhaupt mal mit einem Podcast arbeite.
Jetzt sind wir ja schon wieder mittendrin bei deiner Arbeit, aber eigentlich wollte ich fragen, wie du zu dem da hingekommen bist. Vielleicht können wir das vorher noch mal kurz klären, weil das frage ich mich schon, weil das sind ja eigentlich super spannende Punkte. Erst die soziale Arbeit, das Studium, dann an die Ausbildung an der Popakademie. Warum eigentlich dieser Sprung? Also warum der Sprung von der sozialen Arbeit dann dorthin? Weil das ist ja wirklich dann ein ganz schöner Richtungswechsel eigentlich.
Ja, in meinem Kopf ploppen gerade ganz viele Sachen auf, wo ich sofort sage, so kann ich nicht erzählen, kann ich nicht erzählen, kann ich nicht erzählen. Nein, also genau, also ich muss dazu sagen, ich war in Goslar ein relativ frustrierter Teenager und war auch relativ schwierig und habe dann irgendwann entschieden, ich müsste der Welt mal was zurückgeben und habe mich dann dazu entschieden, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich sonst machen soll, ich mache jetzt erstmal soziale Arbeit. Irgendwas wird da schon rausspringen irgendwie, irgendwas wird da schon Cooles rauskommen. Bin dann als ignoranter, weltfremder Niedersachse, der ich war, aus der niedersächsischen Peripherie, habe ich Braunschweig für die große, weite Welt gehalten. Nach Braunschweig zum Studium gegangen und habe dann da soziale Arbeit studiert und bin dann von da aus in die ganz große, weite Welt gegangen, nämlich Hannover.
Wow.
Und genau, ja, und habe dann da hauptsächlich in der Autismushilfe gearbeitet und mit Kindern und Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten. Und genau, da gab's halt gute Momente, schlechte Momente, wie das halt in dem Beruf eben so ist. Hab halt viel Projektentwicklung gemacht, hab viel, also was ich zum Beispiel im Studium gemacht habe, war ein soziales, Moment, siehst du, jetzt ist der erste Moment, wo ich mich verhasple.
Du, lass dir alle Zeit.
Genau, warte, ich trinke mal einen Schluck Tee, kleinen Moment. Also da habe ich ein soziales Kompetenztraining, ein ambulantes, auf die Beine gestellt für 4 jugendliche Asperger-Autisten, die teilweise schon ganz heftige Geschichten hatten. Die waren alle 14, aber hatten total heftige Biografien schon mit Suizidversuchen und allem drum und dran. Und wir haben daraus dann quasi so ein wöchentliches Zusammenkommen gemacht, auch ein bisschen mit Elternarbeit verbunden in so einer Vierergruppe. Konzept geschrieben, durchgeführt, reflektiert, weiterentwickelt mit qualitativen Methoden und das hat sich dann, habe ich jetzt später erfahren, mit der Volljährigkeit von den 4 Jungs hat sich das zu einer Selbsthilfegruppe weiterentwickelt. Also die treffen sich bis heute noch und ich bin da total stolz drauf. Das war eine total schöne Arbeit und ich bin dann nach dem Studium vor allen Dingen in die Kinder- und Jugendarbeit eingestiegen mit allen Sachen, die da so, und da komme ich dann vielleicht, um den Bogen so langsam zu schließen, so auf die Frustration, die so der institutionelle Rahmen da auch einfach mit reinbringt. Ne? Genau, also will heißen, ich habe ganz viel in Jugendclubs gearbeitet und das ist hat genauso viele Potenziale, wie es eben auch Frustrationspotenziale hat, wenn du in der Arbeit arbeitest. Da gibt's halt viele Möglichkeiten, wie man was tun kann, aber man ist eben auch ganz, ganz viel zurückgeworfen auf niedrige Budgets, auf Überforderungen, auf schlecht aufgestellte Teams, auf genau, einfach die institutionellen Rahmenbedingungen sind eben ganz schlecht. Und ich habe an irgendeinem Punkt gemerkt, es ist mir einfach zu viel. Und ich bin auch ein bisschen dabei, so ein bisschen zu desensibilisieren auf eine Art und Weise, die ich eigentlich nicht möchte. Also ich kann mich noch erinnern. Also ich kann das zum Beispiel sagen, meine Freundin ist Lehrerin, ne? Und ich habe das mit ihr so ein bisschen besprochen, was da so ist. Und mein erster Gedanke war, als sie von ihrer Arbeit erzählt hat, habe ich gedacht so, naja, wieso? An diesem Tag hat kein Kind ein anderes mit dem N-Wort beschimpft. Es gab keine Übergriffe von Kindern auf andere. Es gab auch keine Eltern, die reingestürmt kamen und geflüchtete Kinder irgendwie beschimpft oder rassistisch beleidigt haben. Ist doch ein super Tag. Was willst du denn noch? So. Und das waren einfach so Momente, als ich auch gemerkt habe, ich kann gleichzeitig nicht mehr richtig abschalten von der Arbeit und habe so ein ganz merkwürdiges Gleichgewicht, Ungleichgewicht aus, ich langweile mich auf der Arbeit und bin gleichzeitig überfordert. Das ist auch eine Formulierung, die höre ich sehr oft von Sozialarbeitern. Habe ich gemerkt, das ist perspektivisch nichts für mich. Ne? Also das ist kein Rahmen, in dem ich mich lange irgendwie aufhalten kann. Und ich habe mich dann eben dazu entschlossen, nochmal berufsbegleitend einfach eine Ausbildung anzufangen zum Tontechniker.
Ja. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz zwischendurch fragen. Wenn du sagst, gleichzeitig gelangweilt als auch überfordert, kannst du das mal aufschlüsseln für uns, die jetzt nicht Erfahrung in diesem Berufsfeld haben? Weil ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich mir das vorstellen kann.
Ja, man merkt, dass man... Das ist eigentlich so eine Riesengeschichte. Ich versuche das, du musst mir einfach mal rückmelden, ob das für dich verständlich ist.
Sehr gerne.
Ich weiß nicht, ich kann ja mal eine exemplarische Situation irgendwie rausgreifen. Ja. Du hast zwei Jugendliche, die sind beide Kampfsportler. Du arbeitest total gerne mit denen. Versuchst denen halt irgendwie einen Raum zu bieten. Die geraten irgendwann aneinander und du schmeißt dich quasi dazwischen. Also die gehen richtig körperlich aufeinander los und du denkst dir, okay, wenn ich mir jetzt eine fange, bleibe ich liegen. Ne? So, also eine wirklich heftige Situation, die körperlich auch wirklich gefährlich wird. Und nachdem du aus so einer Situation raus bist, merkst du irgendwie, okay, das war irgendwie trotz dem, dass eine Extremsituation war, das Highlight meines Tages.
Ne? Ich verstehe, ja.
Und keine Ahnung was. Ne? Also solche Extremsituationen werden halt die Momente, wo man dann merkt, der Rest ist halt so ein grauer Alltag. Ne? Man verwaltet irgendwie ganz viel. Man hat das Gefühl, da irgendwo eher in so einen Verwaltungsapparat zu gehören, der einen nicht so richtig voranbringen kann oder nicht einen selbst voranbringen kann, der irgendwie nichts irgendwie so richtig um einen herum voranbringt. Und das ist auch ein bisschen... Ich tue mich auch schwer damit, das mit Mann zu umschreiben, also da irgendwie dieses Personalpronomen zu benutzen, weil ich halt auch sehr viele Sozialarbeiter kenne, die eben aus diesen Bedingungen sehr, sehr viel rauszuholen schaffen und für den ich immer noch den allergrößten Respekt habe. Also bitte nicht in den falschen Hals bekommen. Das ist wirklich immer noch eine tolle Arbeit, wenn man sich darin gut zurechtfindet. Ich habe festgestellt, ich finde mich darin auf Dauer nicht so gut zurecht. Dieser Rahmen war für mich einfach nicht so wirklich der richtige. Ja.
Und also vielen Dank für die Erklärung. Ich kann es mir jetzt viel besser vorstellen. Und bevor wir jetzt durch die Tür quasi der Popakademie laufen, nochmal einen weiteren Schritt zurück, weil du hast ganz spannend gesagt, dass du selber auch jetzt eher ein schwieriger Teenager, sage ich mal, war, der dann ja aber dann diesen, ich sag mal, Wendepunkt, dieses retardierende Element hatte, wenn man mit der Literatur sprechen will, dass du gesagt hast, so, jetzt gebe ich es zurück. Jetzt möchte ich quasi einen konstruktiven Beitrag leisten und dann eben in die Welt der sozialen Arbeit gehen. Wie kam es dazu, dass du diesen Wendepunkt erreicht hast? Und vor allem, was war davor? Also wenn du sagst, du warst da schwierig, wie kann ich mir das denn vorstellen?
Ach du, das hat auch eine Mental Health Hintergrund, auf den ich jetzt vielleicht nicht allzu weit in diesem Rahmen hier eingehen möchte, weil das ja auch eine gewisse Öffentlichkeit jetzt gerade ist. Ne? Also ich war schon ziemlich auffälliger Typ. Ich hatte auch eine Punkerphase, die ich auch wirklich bis ins Extrem getrieben habe. Und ich habe... viel Ärger angefangen, bin von der Schule geflogen, habe meinen Schulabschluss dann nachgeholt und ich habe mich einfach relativ spät dann, also vielleicht mit 20 oder so, habe ich mich an einem Punkt befunden, wo ich mir gesagt habe, das soll es jetzt aber irgendwie nicht gewesen sein. Alle Leute gehen weg aus dieser Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Ich bin immer noch hier und bin so ein bisschen hier irgendwie drauf zurückgeworfen, bin aber gleichzeitig immer noch irgendwie total wütend. Und was macht man, wenn man wütend ist auf die Welt und wenn man irgendwas beweisen möchte? Man macht halt soziale Arbeit. Ne? Also irgendwie, also zurückgeben ist vielleicht auch ein bisschen einfach beschrieben. Es hat, glaube ich, auch ganz viel damit zu tun, dass man sich da auch was beweisen möchte. Ne? Man ist doch zu irgendwas zu gebrauchen. War ich dann ja auch, ne? Also liegt ja jetzt auch in der Vergangenheit. Aber genau, ich glaube, das ist das, was da in meinem Kopf so vor sich gegangen ist.
Aber voll, also ich hoffe, du bist da ausreichend stolz auf dich, dass du da diese Energie in sowas Konstruktives umgelenkt hast. Also wirklich diese also wie du es beschrieben hast, diese Wut und die Unzufriedenheit dann gechannelt hast in sowas, wo du anderen Leuten dann geholfen hast durch deine Arbeit. Ich meine, das kann ja auch ganz andere Wege gehen.
Ja, genau. Aber ich glaube, das entspricht mir auch am meisten. Also ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie das hätte anders laufen sollen. Das ist auch irgendwo eine Richtung, die erwarte ich auch von meinem Leben. Ja. Da auch irgendwo was beitragen zu können, einfach. Genau.
So, und jetzt stehen wir also vor der Pop-Akademie und du rüttelst an der Tür und sagst, lass mich hier rein. Oder war es gar nicht so schwer? Wie war es da eigentlich, hinzukommen?
Mit Geld ist das gar nicht so schwer.
Ich verstehe, okay.
Ja, das ist halt also es gibt ja die Pop-Akademie und es gibt die Deutsche Pop, ja? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Die Pop-Akademie sitzt, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wo die sitzen, die hat nochmal einen viel schwereren musikalischen Schwerpunkt, einen schwereren Schwerpunkt, genau. Bei der Deutschen Pop, das ist so ein bisschen wie die SAE, die School of Audio Engineering, das sind so die beiden großen quasi. Und da kannst du dich dem Namen nach auf verschiedene kreative Berufe vorbereiten, also klassisch Tontechnik, da gehört aber auch Musikkomposition zu, da gehört aber auch sowas wie Projektmanagement zu, Fotografie, Design, alles Mögliche. Und diese Schulen haben eben ja einen schwierigen Stand. Also ich meine, der Begriff Tontechniker, der ist auch nicht geschützt, ne? Also es gibt auch ein Tonmeisterstudium. Ich darf mich auch Tonmeister nennen. Ich darf mich nur nicht Toningenieur nennen. Und in verschiedenen Arbeitsbereichen ist es auch völlig normal, dass ich mich Tonmeister nenne. In anderen bin ich halt Tonmann. Und der Ausbildung nach bin ich Tontechniker. Aber ein Tonmeister kann man eben auch in 12 Semestern richtig aufwendig studieren und hat sich dann quasi darauf vorbereitet, einfach nur im Orchestersaal das eine Mikrofon richtig zu positionieren und dafür 8 Stunden zu brauchen. So, das ist aber ein anderer Schwerpunkt.
Also was ich quasi mache, das ist quasi das.
Ja, genau. Du hast den Elite-Weg gewählt. Genau. Genau, und den Weg, den ich aber genommen habe und den habe ich auch ziemlich bewusst genommen, ist, dass ich da halt über eine dieser Privatschulen gehe, die kann man sich theoretisch auch übers Amt finanzieren lassen, wenn man es denn will. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das dann über einen Kredit abbezahlt, über den Laufe von mehreren Jahren und habe mich dann halt für so einen musisch-tontechnischen Schwerpunkt entschieden und auch mit dem Gedanken, da eben genau in diese Industrie in Berlin eben auch einzusteigen hinterher. Ne? Da wirst du dann eben auch einigermaßen gut vorbereitet. Genau.
Ja.
Anschluss finden einfach. Ne? Also das war eben auch der Hauptgedanke, wenn ich da was mache, ich will einfach von vornherein in Netzwerke rein, ich will einfach von vornherein auch irgendwo gucken, dass ich relativ nah an der Arbeitswelt dran bin, so, ne, weil Orchester schön und gut, aber es ist halt wichtig, dass du da auch weißt, wo du ankommen kannst, so ein bisschen. Und da war tatsächlich die Schule eine ziemlich gute. Das habe ich auch aus anderen Jahrgängen, die vor und nach mir kamen, dann eben auch rausgehört. Es gibt immer so 4, 5 Leute pro Jahrgang, mit denen man dann super gut netzwerken kann und die wirklich was auf die Beine stellen wollen. Und das sind tatsächlich auch die Kontakte, mit denen ich dann auch hinterher was aufgebaut habe. Ja. Und das war sehr, sehr wertvoll, das getan zu haben. Ja.
Also ein ganz wichtiger Netzwerkbauphase quasi, diese Ausbildung an dieser Schule, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber gleichzeitig stelle ich es mir auch wahnsinnig schwierig vor oder einschüchternd, der Gedanke dann nach der Ausbildung da zu sagen, so, und jetzt springe ich da in diese Branche hinein, die zu diesem Zeitpunkt, in welchem Jahr befinden wir uns da, wo du da fertig warst?
Ich glaube 2014, 2015.
Ja, obwohl, das könnte, weil ich wollte eigentlich sagen, der Sprung in eine Branche, die ja schon so vernetzt und erschlossen ist, dass es fast schon nach außen hin uneindringlich erscheint. Aber 2014, das könnte ja sogar noch die Zeit sein, wo Podcasts schon der Boomer-Kracher waren. Oh Gott, Boomer, falsches Wort. Also es war ein Boom. Viele Leute haben Podcasts gehört und noch nicht ganz so viele produziert. Ich kann mir vorstellen, du warst zur richtigen Zeit quasi zur Stelle.
Ja, das ist tatsächlich so. Man muss dazu auch sagen, also ich hatte eigentlich die Perspektive, ich werde jetzt irgendwie so ein, mit den dicken Anführungszeichen, so ein Tonschluffi. Das war eigentlich meine Perspektive. Mit ganz viel Ambition, nämlich in Richtung eigenes Studio und dann mache ich halt, dann mache ich eben Heavy Metal im Prinzip als Tontechniker. Ne? Dann nehme ich einfach Heavy Metal auf, mische es ab und gehe da voll drin auf und dann habe ich halt meine 2, 3 Bands irgendwie pro Quartal und mit denen mache ich dann geiles Zeug. So. Und ich habe aber während der Ausbildung, und da komme ich dann auch wirklich schon so in den, und dann kann ich schon den Bogen schlagen quasi, bin ich gar nicht mal so in diesen industriestärksten Zweig reingekommen. Da war ich nämlich schon Hörer von The Pod. Da hatten die gerade angefangen. Und Dann war so der allererste, das allererste Mal kam irgendwann eine Folge, wo Jochen meinte, ja, wir haben schon die Rückmeldung bekommen, eigentlich bräuchten wir mal jemanden, der irgendwie bei uns den Ton macht. So. Und wir können uns aber gar nicht vorstellen, wie das sein soll. Und ich habe dann da gesessen, habe gedacht so, ich will gerade unbedingt aus meinem eigentlichen Beruf raus. Ich will eigentlich total dringend in diesen Tonbereich. Und es ist ein Podcast, den ich gerade total gerne höre. Ey, ich bin am Wort. Ich bewerbe mich. Ich schreibe da jetzt einfach mal irgendwie eine Mail hin und guck einfach mal, was bei rauskommt. Ja, der Rest ist Geschichte.
Wahnsinn. Moment, aber genau. Da hattest du deine Ausbildung schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt.
Da war ich noch drin tatsächlich, weil das ja auch wirklich direkt auf die Freiberuflichkeit zielt. Ne? Es ist also relativ selten. Also es gibt es auch in Berlin, aber auch eigentlich nur in den größeren Medienstädten, dass man sich auch als Angestellter irgendwo bewegen kann. Aber eigentlich zielst du damit von vornherein auf Selbstständigkeit. Und dann kannst du das quasi auch nebenbei schon machen. Das ist dann so ein modular aufgebautes Ding. Also vielleicht nochmal, um kurz zu der Ausbildung zu kommen, um das noch kurz abzuschließen. Gerne. Die Ausbildung hat halt in verschiedenen Kreisen einen schlechten Ruf, weil sie eben, ja, also weil sich unterschiedliche Leute unterschiedlich viel davon versprechen. Ich finde sie ziemlich gut, gerade wegen dieser Netzwerkgeschichte und aber auch, weil sie dir quasi ein Kontextwissen gibt. Ich meine, ich war ja vorher schon tonaffin, hab halt da mal irgendwo ein Mikrofon gekauft, da mal irgendwo was mit dem Mischpult gemacht, so in Anführungsstrichen. Aber so ein komplettes Kontextwissen zu haben, um das alles nochmal einzuordnen, das ist eben sehr, sehr wertvoll in dem Bereich. Ne? Und das kannst du dann quasi immer weiter aufbauen. Also in der deutschen Pop ist es dann so, das sind halt eben im Prinzip Spaßbegriffe, die sich die deutsche Pop ausgedacht hat. Du gehst dann quasi so von Semester zu Semester vom Tonassistenten zum Tontechniker als Lehrgang und dann zum technischen Tonmeister. Und dann kannst du das da quasi nochmal auffüllen mit so einem Arrangementkurs, also wo du dann quasi Big Bands lernst zu arrangieren, um dann zum Tonmeister, ohne das Technische davor zu werden. Nennen kann ich mich sowieso, wie ich will. Und genau, weißt du, du musst halt, also es zielt halt so ein bisschen darauf ab, dass du eben selber guckst, wo du damit landest am Ende. Ja, du kriegst halt sehr viel, du kriegst sehr viel an die Hand, so an tontechnischem Wissen, mit dem du dann auch in verschiedenen Bereichen landen kannst. Aber wie du dann da als Selbstständiger landest und wie du das dann alles von so einer Unternehmensperspektive her aufbaust, da wirst du dann ein bisschen auf dich selbst gestellt und das ist auch das, was diesen Schulen eben auch vorgeworfen wird, dass sie da halt sehr wenig anbieten und oh boy, ich bin auch in sehr viele Fettnäpfchen getreten.
Wirklich? Kannst du mal ein, zwei nennen? Weil das sind, glaube ich, das sind die Geschichten, die helfen auch vielen Leuten da draußen, die in der Selbstständigkeit sind und denken, mein Gott, bei anderen läuft's perfekt und ich fall hier die ganze Zeit um. Was sind das für Fettnäpfchen gewesen?
Naja, das sind halt so die ganzen Klassiker, ne? Das ist halt der Klassiker, wie mache ich eine Steuererklärung, was kann ich abschätzen, Preisgestaltung, ich habe mich am Anfang viel zu sehr unter Wert verkauft, also wirklich deutlich unter Klassiker, Wert und ja, genau, ne? Und so diese ganze Unsicherheit, die da so am Berufsanfang auch steht. Und das ist auch so ein Ding, in das Tontechniker immer wieder tappen, die sich da nicht ganz bewusst aufstellen, die machen sich preislich da, also die verscherbeln sich einfach, ne, in der Industrie, die da auch genau darauf abzielt, irgendwie teilweise, ne? Und genau solche Sachen, ne? Das sind alles so Probleme und da hilft es irgendwie auch gar nicht, so ein allgemein gehaltenes Buch zu kaufen. Hier der große Ratgeber für Freiberufler auf 300 Seiten, alles, was du wissen musst. Das ist im Tonbereich dann irgendwie immer nochmal anders. Also ich konnte all dieses Wissen, was ich mir dann quasi parallel angelesen hatte, überhaupt nicht übertragen auf mein Arbeitsfeld irgendwie. Und da musste ich mich erstmal ganz neu aufstellen. Umsatzsteuer, oh Gott, ne? Ja. Einkommensteuer und so weiter und so fort. Vorauszahlungen, Nachzahlungen, das ganze Programm halt, ne?
Hast du dir so ein Guide gekauft? Hast du dir so ein Hilfebuch gekauft? Keine Scham, ne? Also
ja, klar. Ich meine, das muss man auch machen, weil ich meine, ich bin ja auch seit mit einer Generation Abstand bin ich quasi dann auch einer der ersten wieder gewesen, die sich selbstständig gemacht haben in meiner Familie. Ich hatte überhaupt keine Kontakte auch in meinem Freundeskreis. Wie macht man sowas eigentlich? Und ich war da halt einfach total blind und das wollte ich eben nicht sein und habe mir dann natürlich einiges an Ratgebern auch dazu irgendwie besorgt. Und da hatte ich zumindest erstmal ein Grundvokabular, auf dem ich aufsetzen konnte, aber im Prinzip hätte ich da viel, viel mehr gebraucht. Ich hätte eigentlich, teilweise hätte ich mir eine Selbsthilfegruppe gewünscht. So. Und so diese ganzen Kafkaesken Schuldgefühle, die so kommen, wenn man so eine Steuererklärung abgibt und dann die Angst, so die ersten 3 Monate, jetzt kommt gleich die Polizei und holt mich ab. So, ne? Da kommen so diese ganzen Angstgefühle hoch bei den ersten Malen. Also das habe ich alles durch. Ich habe auch viel gelernt daraus. Also das mache ich heute auf einem ganz anderen Level auch, aber da muss ich auch erstmal hinkommen.
Ja, das ist es wirklich. Ich glaube, da haben wir auch eine schöne Überschneidung in der eigenen Biografie, auch wenn ich glaube, das ist eigentlich fast etwas, was jeder Mensch, der sich selbstständig macht in so einem Bereich oder in einem weiteren Bereich davon, machen muss. Und zwar dieses, die ersten Monate, um Gottes Willen, womöglich sogar Jahre in meinem Fall, das sind Jahre, in denen zahlt man drauf. Wenn nicht finanziell, dann mental.
Ja.
Weil man halt, oh ja, wie du sagst, ich hatte auch so einen Guide. Ich hatte, oh Gott, ich habe den Namen jetzt vergessen. Das war gar nicht so schlecht. Das ist sehr basic, aber für mich war das damals dann fortgeschritten. Das hieß irgendwie bla bla bla, Guide to Freelance Journalism oder sowas. Mhm. Und da standen natürlich auch sehr kluge Sachen drin, aber auch Dinge, wo ich heute drauf schaue und denke, okay, also weiß nicht, ob das jetzt so hilfreich war. Und trotzdem habe ich so viele Fehler gemacht, genau was du beschrieben hast, für viel zu wenig Geld, viel zu viel gearbeitet, weil Redaktionen das auch knallhart ausnutzen und leider auch die großen Redaktionen da draußen, die eigentlich das Budget und eine Moral haben sollten, sowas nicht zu tun. Auch die haben das getan und das war ganz fies. Und das muss man erstmal lernen und verstehen und dann irgendwann sich da rausarbeiten. Aber das kann man wohl sagen, die ersten Jahre der Selbstständigkeit, wenn man es nicht genial durchgeplant hat, dann wird das erstmal ein bisschen knöchrig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch in ganz viele Fettnäpfchen getreten. Ich habe auch ganz schlechte Kommunikation betrieben, weil ich halt irgendwie dachte, also mein Buch hier hatte zum Beispiel auch ein ganzes Kapitel nur darauf, bau dir eine Persönlichkeit nach außen auf, ja. Bau
stark. Die,
also so richtig, richtig durchgestylt, ne? Also such dir 6 Adjektive, wie du wirken willst, nach außen und versuch diese Persona zu leben, ja. Also ja, das habe ich schon da so ein bisschen beäugt von außen, habe gedacht, so, also ist das jetzt wirklich mein Stil? Also ich glaube eigentlich nicht, ne? Also ich will ja auch irgendwie authentisch sein, sonst würde ich mich ja auch nicht selbstständig machen wollen, ne? Ich möchte ja authentisch bleiben in dem, was ich mache. Und habe das dann aber auch zum Anlass genommen, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise, so eine ganz komische Erwartungshaltung irgendwie an mich selbst zu stellen, wenn ich dann eben zum Beispiel in so eine Preisverhandlung gehe und das auch völlig selbst misszuverstehen, was so ein guter Gesprächston eigentlich ist, wenn man in so eine Preisverhandlung geht, ja. Da bin ich auch schon, da habe ich schon einige Missgriffe gehabt und die mir auch im Nachhinein sehr leid tun irgendwie, weil ich halt auch dachte, ja, also jetzt, wenn ich es mir mal so von außen betrachte, ich hätte es auch nicht so toll gefunden, wenn ich dieses Auftreten so an den Tag gelegt hätte.
In welche Richtung ging es? Also bist du rein und hast dich auf den Boden gelegt, unterwürfig und gesagt, Leute, wenn ihr Geld übrig habt, ich nehme es, muss aber nicht sein. Oder das Gegenteil, du bist rein, breitbeinig, mit der Faust auf den Glastisch geschlagen, den Glastisch zerstört, ein weiterer Glastisch wurde als Reserve reingetragen, den hast du durchgekickt und dann gesagt, Leute, 5.000 Euro, vorher reden wir hier gar nichts. In welche Richtung ging's?
Du sprichst ja von Jahr 1 und von Jahr 3. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Oh Gott. Aber mit was hat es angefangen? Das ist das Interessante.
Mit dem total Unterwürfigen hat es angefangen. Oh Gott, nein. Ich kann hier wirklich Geld verdienen. Ich kann hier mit Prominenten arbeiten. Wow. Ne? Also ich arbeite hier mit weiß ich nicht was. Genau. Und das ist so, damit hat es angefangen. Mit viel zu wenig Geld und viel zu viel Unterwürfigkeit und viel zu viel Nervosität auch. Also ich war auch sehr anstrengend, weil ich ein totales Nervenbündel war. Ich hatte auch total Angst, jetzt hier sofort wieder rauszufliegen. Und habe wirklich so, oh Gott. Also ich bin mit dieser Haltung irgendwo überall reingegangen. Das kam aber merkwürdigerweise überall sehr gut an. Also ich habe, um das vielleicht mal weiter zu erzählen, ich bin, nachdem ich bei The Pod war, bin ich über, wie das halt immer so ist, über so einen Kontakt dann in so einen größeren Hörbuchverlag gekommen, als freier Mitarbeiter, und habe dann da halt ganz viele Hörbücher aufgenommen und also die dann halt später bei Audible veröffentlicht wurden, ne, so vom Random House Audio und von Hörbuch Hamburg und so diesen ganzen Geschichten. Und da war ich halt in diesem Haus, war so super nervös, habe das so als so extremes Privileg irgendwie wahrgenommen. Oh Gott, jetzt kann ich hier sein, jetzt darf ich endlich hier sein. Also komm, über Geld müssen wir doch gar nicht sprechen. Das ist doch alles okay, ne? So. Mhm. Und dann wurde mir immer von den Sprechern rückgemeldet, oh Gott, ja, da ist so ein neuer, also habe ich dann später gehört irgendwie, ne? Ja, da ist so ein neuer, der ist total enthusiastisch und der ist, also das macht total Spaß mit dem, der ist noch so richtig begeistert und was weiß ich. Und so nach 3 Jahren habe ich mal eine von diesen Sprecherinnen wieder getroffen, irgendwie auf einem Kaffee, weil wir irgendwie eine kurze Aufnahme miteinander hatten, haben uns nochmal kurz verabredet. Und dann meinte sie zu mir, du, jetzt erinnere ich mich wieder an dich. Und ich weiß auch, warum ich dich zuerst nicht erkannt habe. Du wirkst älter. Und das war so ein Warnsignal für mich. Ich habe dann gedacht, oh Gott, ja. Also es wird langsam sichtbar, dass ich mich hier gerade so ein bisschen überfordere auf Dauer.
Oh, wirklich?
Dass ich hier gerade quasi in so einer Industrie bin, was auch gar nicht mehr so viel mit Spaß alleine zu tun hat irgendwie. Und da habe ich auch gemerkt, ich muss hier auch wirklich eine Stufe weitergehen. Da führt irgendwie für mich jetzt auf Dauer kein Weg mehr dran vorbei.
Und wie sah die Stufe weiter dann aus?
Also, das kann ich vielleicht auch mal erzählen, das mache ich hier kostenlose Werbung, haha. Also für alle Tontechniker, die jetzt hier gerade zuhören.
Na, kostenlos haben wir noch nicht gesagt, wir haben ja ein Nachgespräch, ne? Werden wir das dann klären.
Also ich habe tatsächlich ein Business Consulting mitgemacht, was halt sich speziell an, oder nee, gar nicht. Ich habe zuerst gemerkt, okay, das geht so jetzt gerade erstmal nicht weiter, ne? Weil ich habe tatsächlich, warte mal, ich muss mal gerade überlegen, wie das jetzt genau war. Ich habe zuerst gemerkt, das geht jetzt gerade so nicht weiter. Ich bin halt arbeitstechnisch sehr oft sehr überfordert. Also rein von der Menge an Arbeit, ja. Also auch um das mal so zu beschreiben, wie da so ein Arbeitsalltag vielleicht aussieht. Ich habe so eine Mischung aus ganz vielen Homeoffice-Aufträgen, wo ich dann eben Podcasts bearbeite. Das mache ich dann hier auch im Homeoffice. Und da bin ich dann auch relativ flexibel, also kann mir das auch zeitmäßig einteilen, weil ich dann einfach in der Regel einfach eine feste Deadline habe, nach der ich arbeiten kann. So. Und ich lasse mich dann, oder ich ließ mich dann eben auch zu ungefähr gleichen Teilen immer in externen Studios auch buchen für eine Aufnahme. Das ist dann quasi, wie auch ein befreundeter Tontechniker mit Studio sagt, der mietet dann quasi meine Ohren und meine Hand, ja. Also da bin ich quasi dann bei Synchronaufnahmen dabei, bei Voiceovers für Dokumentation, auch bei Gaming-Locas, also quasi deutscher Ton für Videospiele nehme ich auch auf. Bin ich in verschiedenen Studios unterwegs und bin dann da quasi in der Regel entweder für 2 Stunden jeweils oder halt auch mal für einen ganzen Tag oder eben auch mal 9 Stunden. Und das Ding ist halt, dass diese Dinge immer parallel laufen, ja. Also wenn ich mich dann eben für einen ganzen Tag buchen lasse, also für 9 Stunden, dann fahre ich eben, wenn ich dann auch anfangs bin ich hier halt noch von Berlin-Köpenick aus immer nach Babelsberg gefahren. Das sind 1,5 Stunden Fahrt hin und 1,5 Stunden Fahrt zurück, ne? Wenn du dann da fährst, die Strecke, dann da unter großem Druck halt deine Aufnahme machst und dann kommst du nach Hause und musst dann nochmal 3-4 Stunden lang Report schneiden, ja? Das ist dann halt so diese 3-4 Stunden oder sagen wir mal 1,5 bis 4 Stunden, die so eine Folge halt braucht im Schnitt von Report. Das ist was, das lässt sich immer super nebenbei machen, wenn man quasi nichts anderes hat. Wenn man aber halt so einen harten Rhythmus hat, in dem man dann eben noch woanders unterwegs sein muss, ist das halt was, das wird halt sehr anstrengend nach Woche 4, sage ich mal. Ne? Und ich habe halt gemerkt, ich kann das nicht mehr zu diesen Preisen machen. So, ne, das funktioniert einfach für mich auf Dauer nicht. Damit mache ich mich einfach kaputt. So, und dann habe ich mich eben das erste Mal entschieden, so, ich muss jetzt wirklich mal ganz drastisch meine Preise anheben. Und mich da auch ganz anders aufstellen, ne? Also auch wirklich ein bisschen professioneller irgendwie im Auftreten werden und da einfach ein anderes Auftreten einfach aufbauen. Und das habe ich dann auch getan, relativ blind und bin damit auch ziemlich trampelig halt quasi gewesen. Hätte halt, ne, wie das so der Klassiker ist, ich hätte da eben einen Übergang schaffen können irgendwie bei bestehenden Kunden, dass ich halt nicht sage, du, jetzt habe ich hier einen exorbitanten Prozentsatz, den ich jetzt quasi auf einmal mehr nehme für meine Arbeit, von der ich ja weiß, dass ich sie sehr gut mache, aber die ja trotzdem erstmal einen großen Preisanstieg für mich bedeutet. Ne? Und das hätte ich eben geschickter ausformulieren können, habe ich aber nicht getan. Ich bin da quasi so ein bisschen breitbeinig in diese Gespräche gegangen, weil ich halt dachte, ja, ich muss jetzt hier sonst irgendwie was darstellen, ne? Weil ich bin ja jetzt Business. So. Und das war halt so ein bisschen, ne? War halt nicht so geschickt und war halt auch nicht das, wie ich eigentlich in so ein Gespräch reingehen würde. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich weiß gar nicht, wie ich mich bei sowas aufstellen muss und wie ich sowas geschickt auskommunizieren kann, wo ich eben auch das Gefühl habe, ich bleibe authentisch und ich bleibe auch fair. Ich bin dann nach diesem Prozess, der insgesamt auch sehr gut gegangen ist, also ich habe dann irgendwie entschieden, mittendrin so, oh Gott, nee, das bin eigentlich nicht ich muss eigentlich authentisch auftreten, ne? Also das ist halt das Allerwichtigste und es bleibt auch das Allerwichtigste, ne? Ich möchte einfach authentisch bleiben, aber ich möchte eben auch authentisch da ein bisschen fitter werden in diesem Bereich und habe dann einfach entschieden, ich mache dazu nochmal ein Business Consulting. So, also habe dann wirklich nochmal Geld in die Hand genommen und habe dann wirklich über mehrere Monate mich da ganz hart schulen lassen, was eben auch ein Business Consulting war, was eben sehr auf Tontechniker auch gemünzt war. So, und das ist gerade in Deutschland so das allererste dieser Art. Und das war auch sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut. Also da bin ich jetzt mittlerweile auf einem ganz, ganz anderen Level angekommen. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Und jetzt bin ich da auch um einiges fitter. Also, aber dieser Weg zum, ich sag mal, Also der ist auch noch nicht so ganz abgeschlossen. Ich glaube, der ist dann abgeschlossen, wenn ich wirklich auch ein eigenes, richtiges Studio habe hier.
Ja.
Der Weg so vom Freiberufler zum Level Unternehmer, der ist da halt damit erst so richtig auf den Weg gekommen. Ne? Also zu einem professionellen Unternehmertum, zu einer professionellen Business-Perspektive, die eben auch irgendwo hinführt und nicht einfach nur so von Monat zu Monat leben bedeutet, das ist wirklich ein harter Weg gewesen, für den ich keine Orientierung hatte, aber den ich jetzt trotzdem irgendwie gegangen bin.
Am Ende dann sogar auch nochmal mit Hilfe. Also hochspannend. Also erstmal danke für diese kleine Nacherzählung. Das bestätigt auch einen Gedanken, den ich schon hatte, und zwar, dass du jetzt noch gar kein eigenes Studio quasi hast, im Sinne von ein Zimmer weiter, wo du schläfst sozusagen, ist ein Produktionsraum, sondern du hast da irgendwo was angemietet.
Das empfehle ich auch allen Tontechnikern, die anfangen wollen im Sprecherbereich. Podcasts sind sehr, sehr dankbar. Dafür braucht man nämlich einfach ein gutes Paar Kopfhörer, so zum Schnitt.
Ja.
Und wenn man weiß, was man tut, wenn man mischt, dann reicht das auch. Ja. Ein Studio brauchst du dann vor allen Dingen für Aufnahmen im Sprecherbereich. Ja. Oder wenn du halt wirklich professionelle Tonmischungen machen möchtest, die eben über Sprecherabmischungen hinausgehen. Ja. Also da muss man sich dann eben auch im Zeitalter von riesigen Mieten für gewerbliche Räume, die dann eben auch akustisch optimiert werden müssen. Und so muss man sich eben ganz genau überlegen, was brauche ich denn eigentlich als Tontechniker, wenn ich hier als Freiberufler unterwegs bin. Und ein Studio brauchst du dann, wenn du wirklich Industrieaufträge hast auf regelmäßiger Basis, also wirklich auch Verträge hast mit Hörbuchverlagen, wo du dann eben wirklich fest Hörbücher annimmst und eben da aufnimmst auch direkt. Weil eine Aufnahme könnte ich hier in meinem eigenen Homestudio eben nicht. Dafür fehlt mir hier die Akustik. Ja,
ja.
Ich habe hier immerhin jetzt ein ansprechendes Mikrofon, weil mir halt auch schon mal rückgemeldet wurde, ja, du bist Tonmeister, ne? Also wenn du zu Hause irgendwie mit Leuten redest, also das sollte das schon widerspiegeln, dass du einigermaßen
ja,
Sound
ja,
kannst. Das ist aber halt auch wirklich einfach nur eine Frage von, ich schmeiß jetzt ein bisschen Geld auf ein Mikrofon, was jetzt eben nicht im Studio steht, sondern hier bei mir zu Hause. So, ja. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. So. Und wenn ich dann halt in ein Studio gehe, dann oder ein Studio nehme, dann weiß ich, okay, in diesem Studio finden dann im Sprecherbereich eben auch Aufnahmen statt. Schrägstrich sowas wie Filmtonmischungen. Ja, das wird dann eben auch wichtig. Dafür brauchst du einfach ein Studio. Das geht nicht in so einem Home, in so einer kleinen, halbwegs optimierten Hausputze, nenne ich es einfach mal. Ja.
Wie ist das jetzt eigentlich? Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz zu fragen, wie eigentlich bei dir dieser Produktionsalltag, sage ich mal, aussieht. Und nehmen wir doch gerne mal als konkretes Beispiel, ich weiß, du machst ja einige Dinge mehr, hast ja auch schon umrissen, aber jetzt mal dieses Beispiel, über das ich dich quasi kennengelernt habe. Stell dir mal vor, diese Aufnahme hier, also unser Gespräch hier bei Okay Cool, würde ich dir anschließend geben und sagen, so, mach doch mal bitte schön. Das heißt, bei dir landen jetzt nach diesem Gespräch zwei jeweils 60-minütige etwa Tonspuren MP3. So, was passiert jetzt?
Du bist zwar relativ pflegeleicht, glaube ich, weil du ja, das habe ich auch in einer deiner Folgen gehört vom Vorfeld, weil du ja quasi keine Postproduktion willst eigentlich für die Dinger. Ne? Also
richtig,
du willst ja quasi den authentischen Austausch. So, das heißt, schnittmäßig muss da gar nicht so viel gemacht werden. Das ist halt eine Frage des Umfangs und des Workflows. Es gibt halt Formate, die ich schneide, da stecke ich wirklich 6 bis 10 Stunden mitunter in den Schnitt für eine Stunde Audio.
Kannst du mal kurz erklären, wie das passiert? Also ich kann mir das nur erklären, indem du jedes Schlucken, Husten, Atmen entfernst. Aber richtig. Also was?
Richtig, plus inhaltlich redaktioneller Schnitt auch noch. Ja, also es gibt auch Kunden, die schicken mir dann ihre Sessions zu und wollen, dass ich da eben auch nochmal ein bisschen Kürzungen vornehme und da einfach einen angenehmeren, inhaltlich fokussierteren Gesprächsablauf irgendwie herstelle. Da gehört dann auch sowas wie Kürzungen dazu. Das sind dann eben auch teilweise Folgen so über 3,5 Stunden Länge. Da kommt dann quasi jedes kommt raus, jeder Verhaspler, jeder Neuansetzer, jede Redundanz, also jedes quasi, was man so als Füllwort benutzt, ne? Auch dieses ne, was ich gerade gesagt habe, alles Mögliche, kommt raus. Dazu dann eben noch inhaltlich redaktionell schneiden danach, also was ist denn jetzt hier überhaupt interessant für meine Zielgruppe, und dann. Was ich aber natürlich dann bei allen Sachen mache, ist halt auch im Vorfeld quasi, ist sowas wie ja rein technische Aufgaben. Ja, also die Aufnahmen, die ich bekomme, die sind halt von professionell bis unprofessionell bilden die quasi jede Qualitätsstufe ab. Ja, also professionell heißt in dem Sinne einfach knallhart, die sind in einem Studio aufgenommen oder in einer optimierten akustischen Umgebung mit einem ganz teuren Mikrofon. Ja, das sind professionelle Aufnahmen. Bis hin zu unprofessionell. Unprofessionell würde ich halt das Tischmikrofon nennen, das 30 Euro kostet und wo dauernd Erschütterungen drauf sind, oder das iPhone oder so, ja, was man in der Hand hält die ganze Zeit während der Aufnahme. Und dann muss man so ein bisschen gucken, was man da rausholen will und was eben die Leute eben auch haben wollen. Ja, also im Prinzip ist das eine Fehlerkorrektur, wenn ich mit Podcasts arbeite. Also ich hole quasi das bestmögliche Ergebnis, was Sound angeht, aus so einer Aufnahme raus. Bei unprofessionellen Aufnahmen ist nicht mehr so viel möglich. So bei semi-professionellen Aufnahmen ist noch relativ viel möglich. Das heißt dann, dass ich zum Beispiel sowas wie ein Rauschen entferne, dass ich sowas wie Hintergrundgeräusche entferne per Filter. Ja, also sowas wie Vogelgezwitscher oder Autolärm oder sonst irgendwas, was hier im Hintergrund sich abspielt. Dazu gehört auch sowas wie Hallentfernung. Dazu gehört sowas wie, wenn die Aufnahmen übersteuern, ne? Also wenn man zu nah ans Mikrofon geht oder zu laut lacht, dass man diese Übersteuerung quasi entfernt. Solche Sachen halt, ne? Plosivlaute, das heißt, wenn man ein zu lautes B oder oder P quasi ohne Plopschutzfilter, so nennt sich das, dieses kleine Ding vor dem Mikrofon, ja, das ist dazu da, sowas von vornherein auszuschließen, kommt aber trotzdem manchmal auf die Aufnahmen, sowas muss man bearbeiten und so weiter und so fort. Man kann dann auch nochmal ein Stück weitergehen und diese Spuren auch nochmal ein bisschen schöner abmischen, dass dann einfach ein runderer, schönerer, transparenterer Gesamtklang bei rauskommt. So, ne? Also quasi je besser. Also man kann quasi immer noch was rausholen aus jeder Spur und quasi reparieren und von dem Punkt, von dem reparierten Punkt aus nochmal ein bisschen verschönern. So, das ist quasi so auf rein technischer Ebene, was ich da eigentlich mache mit Podcasts. Das heißt dann, ich bekomme die Spuren, ich repariere die, ich bringe noch auf eine gewisse Lautstärke am Ende, damit da eben, es gibt halt so eine Standardlautstärke für Podcasts, damit, wenn man halt Podcasts hört, nicht einfach so von einem total leisen zu einem total lauten Podcast kommt, wenn man auf Spotify hin und her klickt, sondern es gibt da so eine Standardlautheit, die muss man da erreichen. Solche Sachen mache ich einfach. Das sind einfach ganz technische Mastering-Aufgaben dann.
So, und jetzt eine Frage, die mich umgetrieben hat in der Vorbereitung dieses Gesprächs und eine, die dich vielleicht auch umtreibt, ich weiß es nicht. Und zwar Thema Konkurrenz durch KI. Die Aufgaben, die du ja gerade beschrieben hast, die sind ja vom Zuhören her, ich sag mal 80% Dinge, die auch vielleicht womöglich jetzt schon fortgeschrittene Programme da draußen erledigen können. Also das Erkennen von Amps und Räuspern, vielleicht sogar von zu langen Denkpausen, die man vielleicht vorher definieren könnte. Programme wie Auphonic, die ja die Branche nutzt, die machen jetzt schon Dinge wie Lautstärke angleichen und so weiter. Ist das was, wo du dich und deine Arbeit bedroht siehst oder wie gehst du mit diesem Thema um?
Also generell muss man sagen, bedroht fühlen sich in meinem Umkreis sehr viele, auch im Sprecherbereich. Ne? Also diese Angst vor der KI-generierten Stimme, die ist sehr groß. Ich habe auch tatsächlich von Leuten gehört, die da auch wirklich schlaflose Nächte richtig haben. Also das ist ein Thema, das treibt gerade alle so richtig um, seit ChatGPT auch nochmal sehr viel mehr als vorher. Ich habe davor keine Angst. Das liegt daran, dass ich selbst auch jetzt schon KI-gestützte Tools selber benutze, um meine Arbeit zu machen. Und das, die Entwicklung, die sich da gerade eher auftut, ist so eine vom Sachen, die ich jetzt selber nur machen kann und die ich jetzt gerade selber gatekeepe, die werden jetzt quasi ein bisschen zugänglicher auch für andere Menschen. Ja. Und das ist aber was, von dem ich mich nicht bedroht fühle, sondern auf das ich versuche, mein Business eben auch anzupassen. So. Und da tun sich eben auch einige Wege auf, wo die Reise da auch irgendwie hinführt, so in der gesamten Branche. Ja, also du sagst schon richtig, also diese reine Schnittarbeit, die wird eben, wenn es um so rein technische Aufgaben angeht, da geht der Trend gegen. Ja, also so gerade was AS angeht, was zumindest vereinzelte AS angeht. Und auch was so die Optimierung von so einem Sound angeht. Es gibt jetzt schon so erste Algorithmen, da legst du halt eine verhalte Aufnahme rein, die auch nicht gut gemischt ist. Und das wäre dann halt für mich, wären das zwei Arbeitsschritte. Einmal, ich nehme erstmal den Hall raus und dann mische ich den Ton nochmal angenehmer ab. Das ist was jetzt quasi dieses Programm auf KI-Basis einfach in einem Arbeitsschritt für dich erledigt. Da legst du einfach nur die Datei rein und der macht den Rest. So. Das gibt es schon, ne? Und das ist jetzt aber quasi, diese Tools nutze ich eben auch, nur eben jetzt gatekeepe ich die. Und da findet jetzt gerade eher so eine Art von, ja, weiß ich nicht, Öffnung solcher hochtechnischer Prozesse auch für Leute, die jetzt nicht so ein technisches Verständnis haben davon, statt. Wo der Trend gerade so ein bisschen hingeht, ist, und das mache ich jetzt auch schon, dass ich mich immer weiter wegbewege von der rein tontechnischen Arbeit, hin zu so einer Full-Service-Leistung. Ja, und das betreibe ich jetzt auch schon seit einem Jahr. Das heißt, ich öffne mich jetzt quasi auch für den Bereich Konzeptentwicklung und Formatentwicklung für Podcasts. Das heißt auch wirklich Podcasts auch zu entwickeln, eben auch gezielt für Marken, für Freiberufler, für gemeinnützige Vereine. Das ist gerade so ein Ding, was ich aufbaue. Und das quasi mit so einem Finanzierungskonzept, mit einem tontechnischen Konzept und mit einem Veröffentlichungskonzept eben auch wirklich von vorne bis hinten durchzustylen. Und dann quasi die Produktion nur noch als Teilbereich davon aufzuziehen. Ja, das heißt also, diese Produktion, die ist dann nur ein Teil von diesem ganzen Prozess, die sich dann einreiht in diese Konzeptgeschichte. Und am Ende steht dann eben auch sowas wie ein Podcast-Marketing-Plan. Ja, dass da eben auch eine Distributionsstrategie dazu gehört, wie man diesen Podcast eigentlich zu einem gezielten Wachstum bringt. Das ist nämlich eigentlich die Frage, die in der Podcast-Branche aus meiner Sicht gerade viel, viel mehr alle umtreibt, nämlich, wie kriege ich mein neues Format irgendwie zu neuen Zuhörern? Ja, also wie werde ich gesehen? So. Und das sind die Fragen, wo man eigentlich perspektivisch viel mehr hin sollte, wenn es um Podcasts geht. Also diese reine Produktionsgeschichte, das ist auch eher die Ausnahme von dem, was ich gerade mache. Also viel mehr bin ich auch in der inhaltlichen Arbeit gerade unterwegs. Ja.
Also quasi das Angebot erweitern und auch in Bereiche hinbewegen, wo es eben noch nicht die einfachen KI-Lösungen gibt, mit anderen Worten. Das ist so die Strategie von dir, die ja auch sehr klug klingt, dieser Entwicklung entgegenzublicken.
Ja, also und auch diese Konzeptgeschichten lassen sich durch KI unterstützen, muss man dazu sagen. Ne? Mhm. Also ich bin da auch relativ frei irgendwie in der Info, die ich da weitergebe, weil ich halt nicht einsehe, da weiterhin Geld zu keepen, sondern weil ich mich da eigentlich eher als Partner für solche Prozesse eben auch irgendwo aufstellen möchte. Gib mal ein bei ChatGPT, ich möchte ein Podcast-Konzept erstellen zu dem und dem Thema und diese Punkte sollten da eine Rolle spielen. Dann kriegst du zwar erstmal nur für jeden dieser Punkte erstmal einen Absatz für so ein Podcast-Konzept, was im Prinzip auch nur das in anderen Worten ausdrückt, was du dem schon reingegeben hast, aber du hst schon mal ein gutes Paper, auf dem du grundlegend aufsetzen kannst, auf dem du weiterhin was entwickeln kannst, ja. Das ist eine Möglichkeit so. Das muss man aber eben füllen dann mit konkreten Ideen und da eben auch Produktionspläne erstellen, Marketingpläne erstellen, überhaupt schauen, was für ein inhaltliches Konzept hat überhaupt eine Erfolgsaussicht irgendwie, neue Zuhörer zu bekommen oder was möchte ich eigentlich erreichen mit einem Podcast? Möchte ich eine breite Zuhörerbasis haben? Möchte ich mich nur an eine bestimmte Nische wenden und da reichen mir dann 200 Hörer pro Folge oder sonst irgendwas? Mhm. Das sind alles Fragen, die können dir eben von der KI nicht so beantwortet werden und auf welches Ziel man eigentlich hinaus möchte mit so einem Format eben auch. Ne? Und das sind eben die Fragen, die ich an dieser ganzen Arbeit eben auch selbst mit am spannendsten finde und wo ich auch die Zukunft sehe. Also auch für mich ganz persönlich in diesem Bereich. Mhm.
Wie ist denn überhaupt so dein Blick allgemein auf diese Podcast-Branche? Also Menschen, die Podcasten und schon Podcasts machen, die sagen dann gerne mal, oh, das Ding ist voll, also ist kaum noch Platz für irgendwie ein weiteres Format, die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrer Zeit. Wie ist denn dein Blick auf diese Branche? Wie nimmst du denn diesen Markt wahr aus deiner ganz besonderen Perspektive?
Also verschiedene Dinge. Als ich angefangen habe, war Podcast in Deutschland halt noch echt nicht so ein Ding. Also da war The Pod das absolute Randphänomen. Und wenn du dir das anschaust, The Pod ist auch heute noch das Randphänomen. Also wenn du dir halt so aktuelle Papers anschaust mit, keine Ahnung, irgendwelchen Studien, was ist 2022, 2023 so an Hörerstatistiken aufgenommen worden und was gibt's so für Konzepte in der Podcast-Arbeit? Da werden halt so die ganz großen Marken irgendwie erstmal genannt. Also sowas wie Kaulitz Hills, Fest und Flauschig, so die großen Player, sage ich mal, die auch mit Prominenz da aufwarten und was da so quasi an Sachen möglich ist. Sind übrigens Formate, an denen ich auch schon gearbeitet habe. Zumindest bei Kaulitz Hills habe ich auch schon mitgearbeitet. Und da findet dann aber The Pod eben auch nur in so einer Randnotiz statt. Da steht dann, es gibt auch alternative Finanzierungsmodelle. Übrigens gibt es hier auch was, das nennt sich The Pod. Und das ist dann halt so ein Nebensatz irgendwie. Und das ist so ein Blick, den ich von außen irgendwie habe, der halt so in verschiedene Bereiche da reingeguckt hat, der jetzt eben auch schon mit ProSiebenSat.1 an Podcast gearbeitet hat und eben aber auch so in diesem ganzen Indie-Crowdfunding-Bereich unterwegs ist. Diese Szenen, die begegnen sich nicht. Ja, und die haben ein grundlegend anderes Verständnis davon, was ein Podcast eigentlich sein sollte und was nicht. Und das finde ich total spannend, weil diese Szenen sich so gegenseitig gerade anfänglich begegnen, sage ich mal. Ja, und sich da auch noch so ein bisschen unwohl miteinander fühlen, ist so mein Blick. Also ich habe halt auch ein paar Podcasts so von ExpertInnen zu bestimmten Nischenthemen, ja, also die dann als Berater so im B2B-Bereich unterwegs sind und die damit so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für sich machen. Und die haben halt unfassbar, also Entschuldigung, ja, aber was ich da teilweise an Mikrofonqualität abgeliefert bekomme, das ist halt unter aller Sau, ja. Das
unter würde ich halt, aller Sau, ja, Leute.
Also wirklich, ja. Das ist aber im B2B-Bereich halt irgendwie immer noch gang und gäbe. Also kleiner Tipp, wenn man sich im B2B-Bereich irgendwo aufstellen will oder Markenaufbau betreiben will, investiert in ein gutes Mikrofon, weil damit setzt ihr euch schon mal von mit, also allein dadurch setzt ihr euch damit setzt ihr euch von 80% aller anderen Business-Podcasts im deutschsprachigen Raum ab, indem ihr einfach nur ein anständiges Mikrofon euch holt, ja. Und da ist so dieser Gedanke, ich brauche auch eine gute Mikrofonqualität und ein Mikrofon kostet mal eben auch 150 Euro oder mehr oder ich sollte vielleicht im besten Falle noch viel mehr investieren für mein gutes Mikrofon, vielleicht auch in Video investieren, keine Ahnung. Dieses Denken hat noch gar nicht so richtig stattgefunden in dem Bereich, in diesem B2B-Bereich, ne? Außer es werden jetzt halt größere Tonstudios damit beauftragt, ja. Wiederum halt im Gaming-Bereich, also bei euch, hat schon dieses Grundverständnis stattgefunden, so, ja, ich gehe jetzt zwar nicht, das ist auch logistisch gar nicht herstellbar, ich gehe jetzt nicht für jede Aufnahme in ein Tonstudio, aber ich biete schon mal eine gewisse Grundqualität irgendwie, ist ja auch wichtig, ne? Und dann wiederum gibt's aber auch so diesen ganzen großen Bereich, so von ProSiebenSat.1, die halt von vornherein sagen, so unsere Aufnahmen finden grundsätzlich nur in Tonstudios statt. So. Und dann, also diese Produktionsqualität hat von Anfang an einen ganz anderen Stellenwert irgendwie. Aber dafür sind die inhaltlich auch ganz anders positioniert, ja. Also das sind dann einfach Unterhaltungssendungen, die halt irgendwo darauf ausgebaut sind, da irgendwo zwei Werbeblöcke einzubauen. Das war's dann, ne? Und so diese unterschiedlichen Grundverständnisse, was das Medium eigentlich kann und was man damit anfangen möchte irgendwie, ne? Ob das jetzt einfach nur ein Marketingmittel ist oder ob das jetzt ein Mittel zur journalistischen Arbeit ist oder ob das ein dokumentarisches Format sein kann. Solche Fragen finde ich total spannend. Und das hat auch viel mit unterschiedlichen Lebenswelten zu tun, die man dadurch so ein bisschen kennenlernt. Verstehst du, was ich meine?
Voll.
Das ist witzigerweise schon wieder fast so ein bisschen wie soziale Arbeit, dass man sich eben irgendwie so in unterschiedlichsten Kontexten bewegt und unterschiedlichste Menschen kennenlernt irgendwie mit ihren ganz eigenen Sachen, die sie umtreiben irgendwie. Und da halt diese Unterschiede eben auch zu feiern und auch zu würdigen irgendwo. Das macht unglaublich viel Spaß. Das, also, würde ich so sagen, ist so ein... Ja.
Entschuldigung. Also was am liebsten, ich wollte dich auch nicht unterbrechen, entschuldige, ich wollte nur, das hat da gerade so wunderbar dazu gepasst, am liebsten muss ich, wenn du das so erzählst, dran denken, wenn ich mal Interviews habe mit Leuten, die an der Uni arbeiten und schon seit 1926 dort eine Professur haben und dann dort mit denen ein Interview führen zu wollen, das ich auch aufzeichnen darf, das sind immer die abenteuerreichsten Termine, weil da landest du immer bei Personen, die voll Bock aufs Thema haben, wahnsinnig informiert sind, aber das schlechteste Audio-Equipment der ganzen Welt haben. Also der gehobene Standard in diesem Kontext ist ganz oft ein Chromebook, das aufgeklappt irgendwo am anderen Ende des Raumes liegt und das den Ton aufzeichnet. Und
das ist so ein Naturgesetz, ne? Das ist echt, je expertiger, desto schlechter das Mikrofon. Ja, genau.
Ich liebe das. Da rufe ich immer an und dann sage ich, liebe Leute, ja, wenn ihr Hilfe braucht bei der Einrichtung vom Aufnahmeprogramm oder ich irgendwas tun kann, gib Bescheid und so, nein, wir freuen uns, wird schon super. Und dann rufe ich da an und es klingt wie eine Tonspur aus den 1890er Jahren, die da frisch zu mir gepresst wird. Es ist immer ganz ulkig, da muss ich immer sehr schmunzeln und dann schreie ich, wenn ich im Schnitt sitze. Naja, ja, genau, aber andererseits, genau, ne, also das Ziel ist es, dahin zu kommen, dass Okay Cool ein so tiefes Budget sehr klein hat, dass ich einfach allen Leuten im Vorfeld ein Mikrofon zuschicken kann, die keines haben. Ich glaube, Stay Forever macht das schon mit ihren Podcast-Millionen, aber ich kann das noch nicht, aber das ist ein Wunsch.
Also wenn du da irgendwo mal ein Rat brauchst, was die Logistik angeht, was da auch alles schiefgehen kann, lass uns gerne sprechen.
Mit aller Liebe, das werde ich sehr gerne. Dein Skype-Name, den ich dort habe, der ist gold eingerahmt, weil in irgendeiner Nacht, wenn ich dann mal weinend vor meinem Schnittprogramm sitze und nicht mehr weiter weiß, werde ich dir wirklich schreiben und hoffen, dass du nicht mal einen Glastisch kaputt hämmerst und sagst, 5.000 Euro, bevor ich dir irgendwas helfe. Nein, nein, aber da freue ich mich. Echt, das ist ein sehr liebes Angebot, merke ich mir. Und auch sonst, ich habe diese Stunde ja viel gelernt und einen Einblick in dein Leben und in deine Arbeit bekommen. Ich habe mir das gar nicht erträumen können. Also ich fand das hochinteressant. Und ich freue mich vor allem auch, dass du jetzt in einer Position bist, wo es, ich sag einfach mal, gut zu laufen scheint. Also du scheinst ja dort angekommen zu sein, wo du hin willst, und es läuft auch noch.
Also ich habe jetzt seit über einem Jahr auch einen festen Angestellten, einen Tonassistenten.
Ja, geil.
Der mir auch viel Schnitt abnimmt, also auf den ich auch nicht mehr verzichten möchte. Ich nenne ihn auch gerne beim Namen, das ist der Leo. Der ist jetzt auch schon seit langer Zeit bei The Pod dabei, und ich habe auch einen freien Mitarbeiter, den ich jetzt halt für Krankheitsfälle und so auch noch mit hinzuziehe. Den Matthias auch in Berlin, also beide in Berlin. Und genau, das läuft auf jeden Fall. Das wächst auch weiterhin. Und jetzt gerade parallel mache ich auch noch eine weitere Geschichte. Jetzt steige ich auch noch auf selbstständiger Basis als Projektmanager in anderen Studios ein, in befreundeten Studios, und übernehme so ein bisschen die Kommunikation mit Kunden. Das nennt sich, habe ich gerade gesagt bekommen, diese Berufsbezeichnung nennt sich Post-Production Supervisor, was unfassbar hart klingt, aber eigentlich nur bedeutet, ich übernehme ein bisschen die Kundenkommunikation und halte halt quasi den Leuten, die da arbeiten, den Rücken frei. Also auch da geht's irgendwie weiter, und es geht gerade immer mehr in so von dieser rein technischen Ebene auch in so eine Projektmanagement-Ebene. Und ich stelle tatsächlich fest, dass das mir auch sehr gut liegt. Also das ist was, wo ich eigentlich hin wollte, stelle ich so im Nachhinein fest, auch wirklich auf so eine, ich habe ein Projekt, das stelle ich auf die Beine, bringe da halt irgendwie die Mittel dafür irgendwie zur Verfügung, guck, wo es da Potenziale gibt, baue mir ein Konzept auf, bearbeite das, gebe das Projekt ab und bin glücklich damit und mache dabei noch irgendwo Teammanagement-Geschichten mit rein. Das ist genau das, wo ich eigentlich hin wollte. So diese Art von Arbeit liebe ich total, habe ich festgestellt. Ja.
Toll.
Also ich könnte mich auch nicht mehr, könnte mir nicht mehr vorstellen, irgendwo hin anders zu gehen, irgendwie als das so zu machen.
Ich freue mich, dass das für dich alles so aufgegangen ist. Ich freue mich, ich wünsche dir auch in Zukunft viel Glück mit deinen Tonspuren, die dir noch begegnen werden. Gutes Operieren an den MP3s und Co. Und wir hören uns einfach, indirekt oder direkt. Ich finde es ganz toll, was du machst, und bin froh, dass es dir damit so gut geht. Schön.
War ein schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Bin ja total begeistert, dass du mich für spannend genug hältst.
Ja, aber hallo. Und ich hatte recht. Die abgelaufene Stunde sollte unser Reminder sein, unser Mahnmal dafür, dass ich recht hatte mit dieser Annahme. Es war hochinteressant. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Genau, machen wir einen Cut. Dann...
Nee, das lassen wir jetzt schön drin. Okay, aber jetzt machen wir einen Cut. So, jetzt haben wir dich nochmal richtig roh. Also, ne, tschüss.
Mach's gut.
So, jetzt drücke ich auf den roten Knopf. Mensch, gut gelaunt reingestartet ins Gespräch, gut gelaunt rausgestartet aus dem Gespräch. Das war einfach eine Wucht. Vielen Dank nochmal an Lars und all jene, die da draußen zugehört haben und sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch mal wieder. Es ist eine große Freude zu beobachten, wie weiterhin dieses Projekt, das ja mittlerweile fast 3 Jahre alt ist, der absolute Wahnsinn, immer noch seine neuen Hörerinnen und Hörer findet. Jeden Sonntag hören mehr Leute zu. Das sehe ich in den Zahlen, das spüre ich aber auch im Herzen. Das ist eine große Freude. Apropos große Freude, an der Stelle der Hinweis, ihr könnt Okay Cool mit Sternchen bewerfen bei iTunes, Apple Podcasts, Spotify und Co. Das hilft mir sehr, besser schlafen zu können, aber auch anderen Menschen diesen Podcast dank der Magie des Algorithmus zu entdecken. Und schließlich noch der Hinweis auf das Steady-Angebot von Okay Cool. Jede Woche erscheinen mittlerweile mehrere Podcast-Episoden, die ausschließlich verfügbar sind für Menschen, die Okay Cool auf Steady mit knapp 5 Euro im Monat unterstützen. Dazu gehören Nachholformate von großen und kleinen Spieleklassikern der Spielegeschichte, Interviews, Audioreportagen, Analysen, philosophische Diskussionsrunden, da ist eine ganze Menge mit dabei. Schaut es euch einfach mal an, ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, und damit frage ich mich, was mit meiner Stimme passiert ist, und bevor ich diese Frage beantworte, werde ich aber noch euch verabschieden, und zwar in eine schöne Woche, in einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, wie auch immer. Ich denke an euch und drücke euch die Daumen, dass es euch gut geht, und dann hören wir uns einfach sehr bald hier wieder. So, tschüss!